Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Das ist korrekt. Der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, produziert Podcasts, Websites, Bücher und Zeitschriften zu Filmen und Serien. Er erreicht tausende Science-Fiction-Fans mit dem Corona-Magazin. Er hat am Ende sogar einen eigenen Verlag gegründet.
Mike Hillenbrand ist heute zu Gast und wirft mit uns einen Blick in die ganz eigene Welt der Fanmedien rund um Science-Fiction in Deutschland.
Das ist unser Thema heute für eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung.
Özil, Grindel und die Medien, was für eine Aufregung in dieser Woche. In einigen Kommentarspalten, da gab es ja krude Diskussionen über Rassismus. Einige haben die Gunst der Stunde genutzt, um die Rassismuskritik umzudeuten, dass alles gleich Rassismus wäre, wenn sie jemand kritisieren würde. Nach dem Motto, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Was für ein versteckter Rassismus. Wir lenken die Aufmerksamkeit aber jetzt auf eine gute Rassismusdebatte, die wir entdeckt haben.
Unsere erste Meinung dreht sich heute um den Hashtag MeToo, statt MeToo, also TOW hinten. Ali Can ist Initiator der Hotline für besorgte Bürger und hat in dieser Woche dazu aufgerufen, unter MeToo Geschichten rund um Alltagsrassismus zu twittern. Und sein Fazit dazu hat er inzwischen auch getwittert. Zitat: Vor 2 Tagen startete ich die Kampagne MeToo und jetzt sind es über 3500 Tweets. Menschen mit Migrationshintergrund haben nur darauf gewartet, dass es diese öffentliche Diskussion gibt. Danke, Özil, dass du uns die Tür geöffnet hast, um über Rassismus zu sprechen.
Die zweite Meinung.
Und die dritte und die vierte und die fünfte und die sechste und die siebte, ach, was weiß ich, tausende Meinungen gibt es tatsächlich zu diesem Thema. Könnt ihr alle unter dem Hashtag MeToo auf Twitter lesen, aber vielleicht stellvertretend die Geschichte vom XYTT-Gründer Uğur Yılmaz. Das macht sehr nachdenklich, was er twitterte. Zitat: Wenn du über Scout freie Wohnungen kontaktierst und einfach keine Antwort bekommst, aber die deutsche Freundin bei gleichen Angeboten sofort Antworten erhält. Nach Ehe- und Namensänderung hat sie auch keine Antwort mehr bekommen. Wohnung nur dank gezahlter Maklerprovision. Me too.
Deutschlandfunk Nova.
Ihr hört Deutschlandfunk Nova, das USS Medienmagazin.
Soll ich es mal kurz anspielen, damit wir uns auch hier alle ganz heimisch fühlen heute Abend?
Mach's doch bitte.
Okay.
Oh.
Ah, meine Güte. Klingt noch wie, als ob es so ganz frisch ist. Toll.
Wobei meine Zeit ja dann doch eher Next Generation und Deep Space Nine war, aber das ist wieder ein anderes Thema. Also Star Trek und Science Fiction. Wir werden uns heute gar nicht so viel mit den Serien und Filmen selbst beschäftigen, sondern mit einer Medienwelt, die sich um diese Serien und Filme in Deutschland gebildet hat.
Quasi aus einem Paralleluniversum für einige, aber unglaublich beeindruckend. Und das ist jetzt aber erstmal, sollten wir einen kleinen Disclaimer vorschieben, denn wir beide haben unsere ersten journalistischen Schritte auch genau an dem Ort gemacht, über den wir heute ein bisschen sprechen.
Das ist richtig. Ich hab angefangen, ich habe nochmal geschaut, 1998 bei einem Star Trek Newsletter aus der Schweiz.
Da gab es schon Newsletter?
Die gab es noch, bevor das so richtig auf Websites gemacht wurde, wie heute. Der hatte ein paar hundert Abonnenten, da habe ich so als pickliger Nerd meine ersten Gehversuche gemacht. Und das ist sehr witzig, dieser Newsletter wurde gemacht von Philipp Ruch. Der ist heute bekannt, der Kerl, als Künstler und Philosoph. Der ist nämlich der Kopf hinter dem Zentrum für politische Schönheit. Das sind die, die unter anderem das Holocaust-Mahnmal vor dem Haus von Björn Höcke von der AfD nachgebaut haben. Und mit Philipp Ruch habe ich diesen Newsletter gemacht und dann sind wir uns begegnet.
Ja, bei SF Radio war das, einem Online-Portal mit lauter Podcasts rund um Science Fiction. Da habe ich auch mitgemacht. Wir sind jetzt aber schon seit vielen, vielen Jahren dort wieder raus und nicht mehr dabei, aber die Projekte haben überlegt und sind sehr lebendig, wie nie zuvor.
Ja, und es ist im Grunde eine ganz eigene Medienszene und wir möchten heute Abend mit einem der Köpfe dahinter sprechen und das ist Mike Hillenbrand. Guten Abend.
Guten Abend.
Du machst die ganze Nummer jetzt rund 20 Jahre.
Oh mein Gott, ja.
Muss ich mal kurz dran erinnern. Und damals hast du als eine der ersten Geschichten Trackminds gegründet. Das war für dich, glaube ich, der Start in dieses Leben als Medienmacher für Science-Fiction-Fans.
Ja, genau.
Was war Trackminds?
Ich habe während des Studiums Radio gemacht. So wie ihr. Bin halt ein bisschen älter.
Wir studieren ja auch immer noch.
Ja, ich weiß. Und dann habe ich mich mit diesem neuen, völlig überbewerteten Ding beschäftigt namens Internet. Und dann kam eine Technik, ich meine, wir sind damals, das wissen viele ja gar nicht mehr, 1998, 1999 waren wir mit 14-4er-Modems unterwegs.
Hm. Ja. Und die haben gut geklungen.
Die haben gut geklungen, vor allen Dingen, wenn sie sich eingewählt haben. Und die maximale Downloadrate war 1,8 Kilobyte pro Sekunde. Und in dieser Zeit waren die Webseiten halt alle noch schwarz-weiß. Und dann haben wir so ein radiomäßiges Tool gefunden, mit dem man mit dieser schmalen Bandbreite trotzdem Ton übertragen
konnte. Das hieß Real Audio.
Das hieß Real Audio.
Da gab es noch nicht mal die MP3, glaube ich, zu der Zeit in der Breite. Und dann habt ihr Trackmans gemacht, eine Show für Star Trek-Fans.
Genau. Und der Name, da steckt auch Programm hinter, Track Minds. Also es ging weniger um eine Rezension von Folgen oder von einem Kinofilm, sondern wirklich um die Fans mit an Bord zu holen, damit die sich ausdrücken können. Wenn ich eins nämlich, warum ich das seit 20 Jahren mache, ich bin ein Fans. Ich bin ein Fan von Fans.
Das heißt, genau was habt ihr da beispielsweise gemacht?
Naja, wir hatten zum Beispiel, was damals unglaublich schwierig war, eine Voicebox eingerichtet, auf die die Zuhörer ihre Meinung hinterlassen konnten. Ne? Was heute das, keine Ahnung, Doppelpass-Ophon oder so ist. Ich weiß nicht, was es da alles gibt. Das haben wir damals halt schon vor 20 Jahren gemacht. Und zwar mit kostenlosen Tools aus dem Internet.
Meinungen zu neuen Episoden.
Nee, aber auch, wie man sich fühlt als Star Trek-Fan, wo man Gleichgesinnte trifft. Mhm. Wir sind nicht nur diesen großen Geschichten wie dem neuen Kinofilm oder so hinterhergerannt, sondern auch haben Bücher besprochen, haben um Meinungen gebeten, haben Rezensionen von Hörern vertont. Wir haben also versucht, tatsächlich ein Meinungsportal zu sein.
Und das Ganze ist ja auch richtig gewachsen. Dann ist daraus auch irgendwann SF Radio entstanden, ja, genau. als großes Projekt, in dem auch wirklich viele mitgearbeitet haben, sehr viel Zeit investiert haben, weil sie einfach wirklich große Freude auch dabei hatten. Wie groß ist das dann zwischenzeitlich geworden?
Viel zu groß.
Viel zu groß?
1998 gab es den Namen Podcast ja noch gar nicht. Ne? Wir haben aber tatsächlich ja sowas produziert und das kam super gut an. Und viele wollten mitmachen, aber wir haben immer nur 20-Minuten-Sendungen gemacht. Da war der redaktionelle Input war begrenzt. Naja, und dann haben wir mehrere Sendungen konzipiert, die nicht nur was mit Star Trek zu tun hatten. Und je mehr Sendungen es wurde, desto mehr wollten wir wirklich ein Portal und nicht nur die Trackmind-Seite haben. Und dann sind wir auf Science-Fiction-Radio, das sfradio.de gekommen.
Was waren das für Sendungen, die dort entstehen? Ich frage jetzt, als wäre ich total dumm. Ich habe die mitgemacht. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen aus den Tagen von SF Radio erzählen, mit welchen Themen sich dieses Portal beschäftigt hat.
Ja, also einmal, wir waren über 100 ehrenamtliche Mitarbeiter. Ja, und jeden Tag kam eine Sendung raus, ein Podcast quasi. Trackminds war klar über Star Trek. Audio 51 mit einem sehr sympathischen Moderator. Ging nur um Science-Fiction generell, aber dann hatten wir Radio mit Biss, da ging es um Vampire.
Buffy.
Ja, zum Vampire Beispiel Buffy. Slayer. Okay. Ja, genau, da gab es ja auch ein paar Spin-Offs. Wird ja jetzt auch wieder neu aufgelegt. Ha, aufregend. Wir hatten die Leseprobe. Das heißt, wir haben Science-Fiction-Romane nicht nur besprochen, sondern wir haben uns mit den Verlagen auseinandergesetzt und haben tatsächlich Kapitel, also was heute Hörbücher sind, haben wir damals im Kleinen schon produziert. Ja. Hilf mir, was hatten wir noch alles?
Es gab noch mehr Star Trek-Sendungen sogar, Spoiler Space zum Beispiel, eine Sendung. War ja damals sehr schwierig, auch an neueste Infos zu kommen. Also so diese Durchdringung mit News, die es heute gibt, weil man in Twitter irgendwelchen Star Trek-Quellen folgen kann und so weiter, die gab es damals nicht. Und es gab eine Sendung, die hat sich pro Folge mit einer neuen Episode Star Trek. Damals lief Voyager neu. Ich glaube, damit haben wir uns sehr stark auch beschäftigt. Und im Grunde erzählt, was dann passieren wird. Und wer sich spoilern lassen wollte, konnte gezielt einschalten.
Genau. Das war auch, glaube ich, ganz interessant, wenn man sich das mal anschaut. Da ist ja so ein richtiges kleines Medienuniversum entstanden, wo viele mitgemacht haben, was noch deutlich mehr konsumiert haben. Also die wirklich sehr, sehr treue Hörer oder Leser oder Besucher oder User geworden sind. Warum hat das so gut geklappt? Also was waren da so Faktoren? Vielleicht was auch damals so das Medium hergab und was auch die Bedürfnisse der Nutzer waren.
Genau. Also ich denke ja, dass Langeweile immer ein ganz guter Motivator für alles ist. Ja, sowohl zum Konsumieren als auch zum Produzieren. Etwas, was die heutige Generation leider jetzt nicht mehr ganz so hat, so viel Langeweile, weil sie immer Input haben. Wir hatten damals Langeweile. Und ich weiß noch, wir hatten einen Fanclub an der Ruhr-Universität Bochum, die sich bei jeder neuen Sendung abends getroffen haben und im Informatikraum oder IT-Raum oder wie auch immer das da hieß, dann diese Sendung gehört haben, weil die Uni ja eine gute Leitung hatte. Wir hatten YouTube und so gab es halt noch nicht. Ja. Und der der Wunsch nach Content, nach Inhalten, zu dem, wo man sich selbst hingezogen fühlt, der ist halt immer da gewesen, der bleibt auch immer. Bei Science Fiction ist es halt nicht so, dass man zum Friseur gehen kann und dann unterhält man sich genauso wie, ja, jetzt fallen mir als Vergleich nur die Real Housewives oder die Kardashians oder so ein.
Deswegen sagtest du ja auch eben, ihr habt in Trackminds in dieser Sendung zu Star Trek ja auch darüber gesprochen, wie man sich fühlt als Star Trek-Fan, genau, wenn man dann beim Friseur schief angeguckt
und naja, der mit den
Vulkanier-Ohren geschnitten, genau, bekommt deswegen. Und ein Teil war Convention-Berichterstattung. Es gibt in Deutschland, oh, ja, oder gab zu der Zeit ja auch eine Reihe an Star Trek und Science Fiction Conventions, die ihr begleitet habt vor Ort.
Genau. Das ist etwas, Conventions, Media-Conventions, wie wir sie nennen, sind schweineteuer, wenn man 2-3 Tage da hin will, sich das Hotel bucht, einen Eintritt bezahlt, der schon über dem von einer Spielemesse liegt und dann noch Geld ausgibt für alles.
Das ist so teuer, weil die Schauspieler aus den Serien dort auch zum Teil hinkommen.
Richtig, genau. Mhm. Ja, und dann ist es so, das ist auch universenübergreifend, also auch Luke Skywalker hat jüngst 120 Euro für ein Autogramm genommen. Ich glaube, es waren 120, können auch 110 gewesen sein.
Das kommt nochmal on top dazu.
Wahnsinn. Ja, also es ist tatsächlich so, du kannst 3-4 Tage auf eine Convention gehen.
Ja.
Ja, oder du kannst eine Woche nach Mallorca fliegen. All inclusive.
Dafür sind die Conventions aber extrem voll.
Ja, Wahnsinn. Ne? Man muss ja nicht so viel Geld ausgeben. Man muss keine Autogramme kaufen. Man kann sich bei den Händlern zurückhalten. Nichtsdestotrotz, ein Preis zwischen 100 und 200 Euro für 2-3 Tage ist schon realistisch.
Jetzt muss man sagen, es gibt SF Radio, das Portal, das du damals mit gegründet hast, heute immer noch ein Nachfolger, der heißt Robots and Dragons, ist aber wesentlich kleiner. Warum gibt es so einen dicken Aufschlag, wie ihr das gemacht habt, heute in dieser Form nicht mehr?
Naja, der Markt hat sich, wie heißt es so schön, diversifiziert. Ja? Also es ist einfach aufgeteilt worden. Es kommt auch ja kaum noch jemand nach. Warum so ein alter Sack wie ich bin jetzt 45, das seit 20 Jahren macht, hat auch was damit zu tun, dass alle, die nachkommen können, dann ihren eigenen YouTube-Kanal gründen. Die Sachen mit der, ich muss mich da wirklich zurückhalten, aber mit dem Handy aufnehmen, wie sie das neue iPhone entboxen.
Unboxen,
ja. Ja. Und auch das hat sein Publikum. So, und das Publikum ist aber auch nur in einer bestimmten Anzahl da und teilt sich dann halt auch entsprechend auf. So, und dementsprechend werden die Anbieter, vor allen Dingen Robots and Dragons ist ja so, da steckt jetzt eine Firma hinter, aber trotzdem sind die alle noch mit Herz und Leidenschaft bei der Sache. Und bei dem, was man dabei verdienen könnte, da muss man sagen, das ist ein Schmerzensgeld für die ganze Freizeit, die man da reinsteckt. Und das ist auch gut so. Ich finde, die Liebe zur Sache ist der einzige Motivator, der in diesem Bereich tatsächlich zählt.
Ist so eine Medienwelt und so eine Tiefe, mit der ihr euch die Dinge anguckt, eigentlich nur bei Star Trek und in Science Fiction und Fantasy möglich? Weil du hast gerade irgendwie, wie heißen die eigentlich? Housewives?
Ich glaube, es gibt von New Jersey und von, ich weiß es nicht.
Man kann ja beim Herrn der Ringe noch einigermaßen tief einsteigen. Es ist auch Fantasy. Man kann zu Lost stundenlang über Theorien und Ideen diskutieren. Gibt es aber außerhalb von Science Fiction und Fantasy und Mystery auch noch Filme und Serien, bei denen man sich eine ähnliche Medienwelt, über die wir heute Abend sprechen, so überhaupt vorstellen könnte?
Ich glaube nicht. Also es gab auch in den 90ern ja zwei Themen, um die sich das Internet gedreht hat. Das war einmal Pornografie und es war Star Trek. Star Trek hat seitdem ein bisschen abgenommen. Star Trek zumindest. Und alles andere, was danach kam, ist zwar erfolgreich, aber von den Einschaltquoten, wie sie früher eine Next Generation in Amerika oder auch in Deutschland im Nachmittagsprogramm von Sat.1 hatte, sind alle Serien ja heute elendig weit entfernt. Es gibt Serien, die viel Publikum heranziehen, aber glaube ich, die kritische Masse nicht erreichen, dass die weiterlebt, selbst wenn die Serie weg ist.
Sagt Mike Hillenbrand. Als das Netz noch jung war und der Begriff Podcast noch nicht erfunden, da hat er schon Sendungen produziert und online gestellt und sich darin mit Science-Fiction-Filmen und Serien beschäftigt. Und mit dieser Fan-Medienwelt beschäftigen wir uns heute Abend hier in einer Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien?
Was mit Medien? Das Medienmagazin von Fans für Fans.
Star Trek und Science Fiction und all die Fanmedien, die sich in Deutschland um diese Welt aus Filmen und Serien gebildet haben, darüber sprechen wir heute mit Mike Hillenbrand. Er gibt mit einem ganzen Team zusammen das Corona Magazine heraus. Lass uns doch mal durch euer Magazin blättern. Was steckt da alles drin?
Alles. Im Augenblick haben wir Sommerpause, aber normalerweise ist da eine Ausgabe des Corona-Magazins dicker als der Stern. Und ich glaube, wir haben um die 40 Rubriken, 40 Textartikel drin, von News über Rezensionen, über Infotainment-Geschichten, aber auch reine, ich will nicht sagen Texte, die auch auf Wikipedia stehen könnten, aber die sehr tief in die Materie hineingehen.
Und wenn ihr euch das so anschaut, so das ganze Magazin, würdest du sagen, gerade weil es ja auch gedruckt ist, ist das jetzt, wenn man sich andere Entwicklungen anschaut, ist das eher jetzt ein Vorteil, weil es einfach hochspezialisiert ist? Oder habt ihr da auch mit zu kämpfen, dass eigentlich ausschließlich digitaler Weg vorteilhafter wäre?
Es ist digital, ne?
Es ist komplett digital.
Es ist elektronisch, genau. Also es sieht aus wie ein komplettes Magazin, richtig, also mit Design und allem drum und dran.
Genau. Ja, also wir sparen uns quasi nur die Druckkosten und die Vertriebskosten, ne? Also den Mittelmann. Wobei, den haben wir eigentlich rein theoretisch auch, ist aber für den leider schade, denn das Corona-Magazin kostet nichts. Das sollte man vielleicht dazu sagen. Man kann es bei dem großen A und überall da, wo es E-Books gibt, kann man sich alle Ausgaben der letzten 100.000 Jahre runterladen. Wir sind 34 Mann in der Redaktion, Mann und Frau, muss man dazu sagen. Wir haben einen überdurchschnittlich hohen Frauenanteil tatsächlich.
Überdurchschnittlich für die Science-Fiction-Welt?
Für die Science-Fiction-Welt. Mhm. Ja, das muss man sagen, weil es gibt natürlich eine ganze Reihe weiblicher Science-Fiction-Fans. Es ist aber schon so, dass die Verteilung in der Science-Fiction eher männlich und in der Fantasy eher weiblich ist. Wir machen da durchaus einen Unterschied. Im Corona-Magazin nehmen wir beides rein. Nichtsdestotrotz ist etwas Science-Fiction oder es ist Fantasy. Ja, Star Wars zum Beispiel, na, lassen wir das. Aber die 34 Mann und Frau, die arbeiten unentgeltlich und freuen sich. Wir werden totgeschmissen mit Ideen und da wird manche Zeichenanzahl, das ist das Gute am E-Book, da ist es letztendlich egal, auch mal nur aus der Laune heraus um 10.000 Zeichen überzogen. Das ist schon, und wer schon mal geschrieben hat für ein Magazin, der weiß, 10.000 Zeichen alleine sind schon eine Menge.
Was krass ist, weil dann im Grunde diese Redaktion ja für Lau auch arbeitet,
genau,
nehme ich an. Wie sieht das Team dort überhaupt aus? Also wer macht das? Sind das reine Fans? Sind da auch professionellere Schreiber dabei? Wie ist das durchmischt, diese 34 Leute?
Es ist durchmischt. Also wir haben sowohl professionelle Autoren, also wirklich auch Science-Fiction-Autoren. Bei uns hat, glaube ich, schon jeder in den letzten 20 Jahren geschrieben, der irgendwann mal in der Spiegel-Bestsellerliste war. Harte Aussage, aber ich stehe dazu. Ja. Wir haben auch reine Fanboys und Fangirls dabei, die aber nichtsdestotrotz gut schreiben können, vor allen Dingen, weil die auch mehr Input haben. Ein professioneller Autor geht meistens nicht so tief in die Materie rein. Wir haben Marvel-Fangirl, die wirft dich mit jedem Gerücht wirft die dich zu, sobald es irgendwo auf irgendeiner Webseite in den unendlichen Weiten des Internets irgendwo aufgetaucht ist. Die hat eine unglaubliche Ahnung. Ja. Und dann haben wir noch die Leute, die einfach nur irgendwas mit Medien tun.
Und wie arbeitet ihr dann zusammen? Nehmt uns doch mal so einen kleinen Blick hinter eure Redaktionskulissen. Wie organisiert ihr euch? Wie entscheidet ihr, was reinkommt? Und wie wird der ganze Laden zusammengehalten?
Der ganze Laden wurde jahrelang von meiner Kollegin Jennifer Christina Michels zusammengehalten, die so ein bisschen die Betreuung gemacht hat. Die macht jetzt gerade eine Auszeit. Jetzt haben wir den Björn Sölter an Bord, der da sehr eloquent gerade mit den Leuten Kontakt hält. Ich gebe zu, ich bin da eher noch eine Etage drüber, nicht, weil ich mir zu schade dazu bin, sondern Zeitgründen. Ansonsten haben wir sowas ganz Langweiliges wie eine Mailingliste. Und wir haben uns ganz am Anfang mal darauf geeinigt, bitte nur themen- und inhaltsbezogene Inhalte in die Mailingliste zu schicken. Und das funktioniert. Ja, also es ist nicht so, dass man pro Tag 20 E-Mails, 30 E-Mails bekommt, die man alle noch durchackern muss. Ja, sondern wir sind da ein wirklich gutes Team geworden, wo ständig neue hinzukommen, weil aus verschiedenen Gründen natürlich auch immer welche ausscheiden oder sich eine Auszeit nehmen oder wie auch immer.
Seht ihr euch irgendwo an irgendeinem Platz ab und zu mal?
Verschieden. Also wir haben zum Beispiel eine Wissenschaftsredaktion. Das sind zwei unserer treuesten Redakteure, die super Artikel schreiben. Den einen habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Noch nie.
Da weiß man nicht. Gibt es den wirklich? Ist es ein Algorithmus? Bot?
Das ist tatsächlich eine Vermutung, die Jennifer Christina Michels mal hatte und hat den anderen am Telefon ganz klar gefragt. Sag mal, ganz im Ernst, Markus, du bist doch auch der Andreas, oder? Und er war am anderen Ende schwer bestürzt. Ja, und sagte, nein, bin ich nicht. Ja.
Was, also eine eigene Wissenschaftsredaktion aus zwei Leuten, was schreiben die? Schauen die, was in Science Fiction sich wissenschaftlich rausziehen lässt? Oder sind das so Geschichten, was wir aus Star Trek heute schon im Leben tatsächlich haben? Oder womit beschäftigen die sich?
Sowohl als auch. Also wir haben in Science Fiction steckt natürlich auch nicht nur Fiction, sondern auch viel Science. Und es gibt unter den Science Fiction Fans auch Leute, die sehr genau darauf achten, ob etwas wissenschaftlich nachvollziehbar ist, was in einem Buch, in einer Serie oder in einem Film behauptet wird. Und solche Sachen, die müssen wir natürlich aufgreifen. Und die wollen wir auch aufgreifen. Und wir wollen denen auch etwas, also die sich dafür interessieren, auch ein bisschen Futter liefern. Naja, und wenn dann der Andreas oder der Markus einen Artikel schreiben, warum zum Beispiel, was ist ein schönes Beispiel, Independence Day. Kann man sich vielleicht noch dran erinnern, dann kommt so ein großes Raumschiff.
Ging viel kaputt,
aber nicht so viel, wie hätte sein müssen. Mhm. Weil wenn so ein riesen Raumschiff in der Erdatmosphäre wäre, würde das Raumschiff die Luft darunter so stauchen, dass unten durch den erhöhten Luftdruck alles platt gehen müsste. Ah. Wusste ich gar nicht, habe ich durch das Corona-Magazin gelernt.
Und so Dinge, dass so in Weltraumschlachten diese Explosionen eigentlich gar keinen Krach machen, ne? Das habe ich auch mal gelesen.
Ja, Tja, ich glaube, das hast du sogar mal geschrieben. Also, nein, das sind natürlich Dinge, ich gehe mal davon aus, jemand, der das Corona-Magazin liest, wäre etwas enttäuscht, wenn das die Botschaft wäre, die wir in den Artikeln rüberbringen würden. Weil es gibt so ein, also natürlich auch für Einsteiger, klar, aber in erster Linie gehen wir natürlich an die ran, die sich wirklich für Science-Fiction interessieren und wollen nicht. Also wir wollen schon fachspezifisch sein.
Wie verdient ihr denn ein bisschen Geld dabei?
Gar nicht. Die Sache ist die, wenn du etwas für, also gar nicht ist natürlich übertrieben. Ein bisschen weniger als gar nichts. Weil wir geben ja auch Geld aus. Ja? Wir sind auf verschiedenen Veranstaltungen, um das Corona-Magazin bekannter zu machen, um Interviews zu führen etc. Die Reisekosten übernimmt jeder selbst. Ja. Deshalb wollten wir damals mit der Ausgabe 300 des Magazins, dazwischen kam immer noch ein Newsletter raus, den haben wir gar nicht mitgezählt. Nach Ausgabe 300 wollten wir eigentlich aufhören, nach dem Motto, wir sind zu alt für diesen Scheiß. Und dann haben wir uns betrunken und das sollte man übrigens nicht tun. Und dann kamen wir mit einer ganz blöden...
Es ist öffentlich-rechtlich, aber jung. Es ist in Ordnung.
Es ist in Ordnung, okay. Also bevor ihr mich auf Twitter addet, ich habe keinen Twitter-Account. Mhm. Heißt das da übrigens adden? Auf jeden Fall hat der, wo war ich gerade?
Bei, ihr wolltet eigentlich Schluss machen.
Genau, wir wollten eigentlich Schluss machen. Und dann kamen wir auf die glorreiche Idee, aus unserer Liebe zu den Fans und zu den Dingen, die hinbekommen, einen Verlag zu gründen. Und dann haben wir einen Verlag gegründet. Das Corona-Magazin ist quasi als E-Book das Aushängeschild des Verlags. Und so können wir natürlich auch Bücher des Verlags, die wir tatsächlich verkaufen, auch ein bisschen besprechen und bekannter machen. Zeitgleich sind wir ständig bei unter Rubrik Science Fiction Nummer 1 bei Amazon. Alle Autoren, alle Redakteure werden als Autor mit jeder Ausgabe aufgelistet und finden sich dann halt auch bei Amazon wieder, was nicht nur etwas für das eigene Ego ist, sondern durchaus was auch mit Credits und mit Referenzen zu tun hat.
Das ist aber schon spannend, also so diese Gratwanderung zwischen, ich stecke da so viel Arbeit rein, du hast gerade gesagt, eigentlich legt man noch Geld drauf und dann das Ganze aber in einem Bereich, wo ja auch Fans eine ganze Menge Geld ausgeben. Also da wäre ja in Anführungszeichen eigentlich was zu holen. Jetzt habt ihr zusätzlich noch einen Verlag, wo es auch um Geldthemen geht. Und gleichzeitig ist ja diese ganze Science-Fiction, Fantasy, Star-Trek-Welt ja auch sehr stark idealistisch getrieben. Genau. Wie diskutiert ihr über Geld und über Verdienen und die Möglichkeiten, die da eigentlich noch drinstecken würden?
Also in erster Linie sind wir erstmal völlig offen. Also wir sind grundsätzlich transparent und sagen, beim Corona-Magazin kannst du nichts verdienen außer Credits. Zum anderen, keiner sollte bei uns anfangen, weil er glaubt, er könnte damit seinen Lebensunterhalt betreiben. Ich habe gerade gesagt, ich habe wenig Zeit. Das hat was damit zu tun, dass ich auch noch eine zweite Firma habe. Und diese Firma, die sich mit Spracherkennung im Übrigen beschäftigt, also auch so eine Art Science-Fiction, heute nicht mehr, aber früher, die wirft genug Geld ab, dass ich die Möglichkeit habe, den Verlag aufrechtzuerhalten. Und Dennis, im Ernst, der Verlag, wer heute Geld verdienen möchte, sollte kein Buchverlag machen. Wirklich nicht. Aber es hat was damit zu tun, dass die Fans da draußen Herzblut haben. Und das ist etwas, was ich ungemein an Science-Fiction-Fans schätze. Die haben Herzblut, die machen etwas, die lassen sich nicht nur auf der Couch berieseln, die schauen sich nicht nur ein YouTube-Video nach dem anderen an, sondern die wollen auch in irgendeiner Art und Weise aktiv sein. Und dazu bieten wir ihnen die Gelegenheit. Wir machen keine Markt, also wir lesen nicht im Börsenblatt nach, welche Bücher, welche Themen sich momentan so richtig gut verkaufen und springen dann auf den Trend auf. Sondern wir veröffentlichen das, was die Leute, dieses Buch, was man in sich hat, das wollen wir veröffentlichen.
Sagt Mike Hillenbrand, der uns heute in Was mit Medien einen Einblick in die sehr eigene Welt der Fanmedien rund um Science Fiction in Deutschland gibt. Deutschlandfunk Nova ist hier.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Deutschlandfunk Nova, ihr hört Was mit Medien, das futuristische Medienmagazin.
Mike Hillenbrand ist bei uns, der selbst Science-Fiction-Fan ist und eine ganze Reihe von Fanmedien herausgegeben hat schon und heute auch noch herausgibt. Podcasts, Websites, Bücher, Zeitschriften. Zuletzt hat er gerade auch schon erzählt, einen Verlag gegründet, den Verlag in Farbe und Bunt. Der ist dann am Ende auch irgendwie schon die Möglichkeit für eure Autoren, die zum Beispiel am Corona-Magazin mitarbeiten, auch in irgendeiner Art von Business trotzdem einzusteigen, also Bücher Korrekt. Zu verkaufen.
Genau.
Was sind das für Themen, mit denen ihr euch dann in Büchern zum Beispiel beschäftigt?
Ja, wir haben eine ganze Reihe von Segmenten. Wir haben einmal eine Kinderbuchreihe, die heißt Geschichten aus dem Kinderkartonhaus. Ich finde allein den Namen Kinderkartonhaus so schön, ne? Weil er so nach Kreativität klingt. Wir haben natürlich Fantasy, wir haben klassische Science-Fiction, wir haben Sachbücher. Eine ganze Reihe von Sachbüchern. Neues kommt jetzt demnächst raus vom besagten Björn Sülter. Es lebe Star Trek. Das umfangreichste Buch, glaube ich, das ich viel zu günstig auf den Markt werfe. Über Star Trek.
Auch was schreibt er da? Was lese ich in so einem Buch?
Das ist ein Sachbuch, Sekundärliteratur. Mhm. Im Prinzip geht er nochmal über alle Serien von Anfang an. Also über das, wovon wir gerade diesen wunderschönen Vorspann gehört haben, über deine Lieblingsserie Next Generation, über seine Lieblingsserie Deep Space Nine, über meine Nicht-Lieblingsserie Voyager, über keiner Lieblingsserie Enterprise und dann über inzwischen 13 Kinofilme und natürlich die neue Star Trek-Serie Star Trek Discovery, die einen großen Teil des Buches auch ausmachen wird.
Und gar nicht so schlecht ist.
Und gar nicht so schlecht.
Was für ein Effekt hat Discovery jetzt auch so auf die ganze Fanszene? Kommen neue dazu? Belebt es wieder? Spaltet es? Was für Effekte beobachtest du?
Also bei Fans spaltet alles. Ja, das muss man einfach mal sagen. Aber Star Trek Discovery ist natürlich Star Trek im 21. Jahrhundert. Sowohl von den Effekten als auch vom Geschichten erzählen. Da nehmen sie sich auch Anleihen aus den alten Serien, aber das ist schon modernes Star Trek. Dadurch kommen neue und auch jüngere Fans, was gut ist. Was wir aber auch merken, ist, dass unsere Expertise plötzlich stärker gefragt wird. Wir werden stärker zu Interviews eingeladen. Wir moderieren auf verschiedenen Conventions. Auf den German Comic Cons zum Beispiel moderieren wir eine Bühne, wo wir wirklich viel Spaß mit den Fans haben, wo wir sehr viel Interaktion machen. Und du merkst, dass da eine neue Generation von Leuten heranwächst, die wir jetzt natürlich auch mit diesem Buch dann mit dem alten klassischen Star Trek, mit dem sogenannten Prime-Universum, vertraut machen möchten. Ja, denn ganz ehrlich, auch wenn die damals in Schlafanzüge herumgelaufen sind, auch wenn Deep Space Nine in 4:3 aufgenommen wurde, ganz ehrlich,
stimmt, habe ich letztens auch gesehen, ja. Dachte so, Mann.
Die Serien sind trotzdem noch ziemlich geil.
Okay, das musst du vielleicht aber mal kurz erklären mit diesem Prime-Universum für den flüchtigen Netflix-Konsumenten. Also das ist gar nicht das echte Universum, was wir gerade sehen. Oder ist das vielleicht das echte und das alte war nicht das echte? Oder existiert das parallel? Was passiert da?
Es existiert parallel. Das ist unglaublich. Also wenn J.J. Abrams, das war der Produzent des 11. Kinofilms, der einfach nur Star Trek hieß. Es gab keinen Film vorher, der nur Star Trek hieß. Der hat etwas gemacht, was alle anderen, die gerade dieser Reboot-Mania folgen, was die nicht gemacht haben, die haben einfach neu gestartet. Mhm. Was J.J. Abrams gemacht hat, ist, er hat eine Zeitreise von Mr. Spock zurück geschrieben und dort hat Mr. Spock quasi, beziehungsweise der Antagonist des Films, die Zeitlinie verändert. Sodass von da ab diese Zeitlinie, also Marty McFly hat das viel besser in Zurück in die Zukunft 2 erklärt bekommen von Doc Brown. Ja, du stellst dir also so eine Linie vor. Und auf irgendeinem Punkt dieser Linie verändert sich was und dann geht diese Linie neu in eine andere Richtung. Und aha, jetzt gibt es diese beiden Strahlen. Discovery spielt im Prime-Universum.
Also quasi ein Abzweig.
Nee, das ist das Original.
Ah, das ist Original.
Ja, die Kinofilme, die letzten drei, die sind, ja.
Ihr habt gerade das mediale Prime-Universum dieser Sendung verlassen.
Entschuldigung.
Unterhalten sich zwei Star Trek-Fans. Ich wollte nur mal gerade noch mal einen Schritt zurück machen und zu dem kommen, was ihr medial macht mit dem Verlag. Auch bei euch spielt so ein bisschen so dieser Weg hin zu Events eine kleine Rolle. Ihr habt auch einen eigenen veranstaltet.
Genau, die Fantastica.
Die Fantastica, was ist das für eine Veranstaltung?
Mir hat in den letzten 20 oder man muss sagen so 15 Jahre war ich in der Convention-Landschaft halt sehr viel unterwegs und habe viele verschiedene, also sehr professionelle, mitunter auch sehr teure, nicht jede Comic-Con ist zum Beispiel teuer, aber es gibt andere Star Trek-Conventions, die sind schon sehr teuer. Die sind professionell organisiert, da ist alles Glitzer, toll, schön und dann gibt es sehr viele mit Liebe gemachte Non-Profit-Veranstaltungen. Der Buchmesse-Konvent, der parallel zur Frankfurter Buchmesse stattfindet. Der Colonia-Con, der jetzt im September in Köln stattfindet, alle 2 Jahre. Die sind toll. Da stecken Leute dahinter, die mit unglaublich viel Liebe unentgeltlich sowas organisieren. Aber das Ergebnis sieht, weil da halt auch Geld fehlt, schon auch danach aus. Und wir wollten mit der Fantastica einen Hybriden erschaffen. Wir wollten das fantastische Buch, nicht so sehr die Serien, sondern das fantastische Buch in den Mittelpunkt stellen, es aber wie eine Media Convention aufziehen. Das hat funktioniert, mit sehr viel Schweiß, mit sehr viel Tränen, mit sehr viel Geduld und mehr als einem kaputten Rücken. Aber in diesem Jahr hatten wir gesagt, okay, das war jetzt so viel Arbeit und die Leute, die uns Geld geben wollen, die wollen alle weniger Buch, die wollen viel mehr Serie oder Film. Das wollen wir nicht, also lassen wir es in diesem Jahr und ziehen das nächstes Jahr auf. Naja, und dann kam der Veranstalter der German Comic Con auf uns zu. Die machen 4 Stück im Jahr und sagten, in Berlin hätte ich euch gerne dabei. Und zwar als eigene Veranstaltung in unserer. Und so können wir alle die abgreifen, die mehr Film, die mehr Serie haben wollten, weil da ist eine Comic-Con. Aber alle die sich für Literatur interessieren, die Autoren sehen wollen, die Lesungen haben wollen, die Fragen an ihre Autoren haben, die selbst schreiben möchten, die Workshops besuchen möchten, etc., die können auch nach Berlin kommen zur Fantastica, weil da haben wir dann wirklich die Essenz fantastische Literatur.
Wie ist eigentlich das Verhältnis? Du hast jetzt interessante Einblicke in diese ganze Fan-Community gegeben, was ihr macht, wie die Fans es konsumieren und wie begeistert und engagiert sie sind. Wie ist denn dann da der Kontakt zu den offiziellen Science-Fiction-Machern? Sie sind ja so ein bisschen kritisch, was da so abseits läuft. Oder sind sie froh, weil sie dann am Ende dann doch teure Autogramme zumindest als Schauspieler zum Teil verkaufen können? Wie ist da das Verhältnis?
Also wir hatten auf der Fantastica ja tatsächlich auch einen Schauspieler aus Game of Thrones. Es hat 1/2 Stunde am Telefon gedauert, dem Agenten zu erklären, dass sein Klient keine Autogramme verkaufen darf, sondern dass er sie umsonst geben muss. Dafür haben wir ihm mehr Gage bezahlt. Aber ich wollte nicht, dass auf der Fantastica Autogramme verkauft werden. Ich halte das einfach, ich habe meine persönliche Meinung zu diesem Geschäftsmodell. Generell Schauspieler, alle die mal in einer Serie mitgespielt haben und jetzt vergeblich in Hollywood versuchen, wieder Fuß zu fassen, in eine neue Serie reinzukommen, für die ist das natürlich Lebensunterhalt. Mhm. Ich mache denen daraus keinen Vorwurf, vor allen Dingen, weil es Fans gibt, die das bezahlen und die sich nicht über den Tisch gezogen fühlen. Muss man auch sagen, jeder hat ja seine freie Wahl, jeder hat ja seine freie Entscheidung. Die eigentlichen Macher, die hängen von uns ab. Nicht nur von uns, sondern von allen YouTube-Kanälen da draußen. Weil Marketing ist das, was immer weniger Geld bekommt. Und dafür braucht man halt Influencer, die man nicht bezahlt. Oder die man bezahlt mit einem Ticket in der ersten Reihe oder mit ein paar Giveaways, die man dann auf dem YouTube-Kanal verlosen kann.
Sagt Mike Hillenbrand, der uns heute Abend ein bisschen in die Welt der Fanmedien rund um Science Fiction und Fantasy in Deutschland mitgenommen hat. Und er spielt gleich mit uns zusammen noch eine Runde Köpfe, also gibt den Schiedsrichter.
Ich bin Fan geworden.
Ich bereite mich lieber vor jetzt.
Ja, bis gleich.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
So, während hier noch ein bisschen rumgeflötet wird, sind wir bereit. Also ich bin sehr bereit.
Ich auch. Ich, ja. Obwohl es...
Was mit Köpfen? Das Medien.
Obwohl es so heiß ist. Ich freue mich, dass Mike Hillenbrand weiter noch bei uns ist und jetzt den Schiedsrichter spielen wird. Ich glaube, wer in der Science Fiction immer auf der richtigen Seite stand, ja, der positiven Mächte, der kann auch jetzt hier im Köpfe-Quiz und zeigen, wo es lang geht. Hast du Fragen?
Ja, als erstes eine Science-Fiction-Frage, weil wir so viel über, über hier Star Wars, nee, Star Trek schon gesprochen haben. Das war wirklich ein Versehen. Star Trek Discovery, die neue Serie, geht bald in eine zweite Staffel.
Ja.
Die erste Staffel, also bitte weghören, wenn ihr es noch nicht geguckt habt.
Spoiler.
Wir spoilern jetzt.
Nein.
Die erste Staffel endet folgendermaßen. Ich muss, sorry, ist fürs Spiel.
Ja.
Die erste Staffel endet damit, dass die USS Discovery der USS Enterprise begegnet. Da fällt Daniel vom Stuhl.
Ich bin vom Stuhl gefallen. Ich kann mich nicht noch erzählen. Ich war erschrocken, als ich diese Szene gesehen habe. Da bin ich vom
Hammer.
Stuhl gefallen.
So. Und jetzt, also es ist auch schon klar, wie es
die
dann
Antwort
in der zweiten...
Pike. Scheiße.
Vorname?
Ja, gut.
Christopher.
Sehr gut.
Ah,
gar nicht schlecht.
Ich weiß nichts über Star Trek, aber
gar
das wusste ich.
Gar
Dankeschön, ich freue mich. Ich habe aber auch eine Frage zum Warmwerden für dich.
Ja.
Ja, damals, die alten SF-Radio-Zeiten, gab es ja nicht nur erfolgreiche Star Trek-Formate, sondern auch ein Star Wars-Format. Das war so der heimliche Sieger. Wie hieß dieses Format?
Hast du das nicht gemacht? Da habe ich immer weggehört, wenn es um Star Wars... Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es
wirklich?
Echt nicht mehr.
Nein.
Ich weiß es wirklich nicht.
Ah.
Warte mal. Da war Radio kam drin vor, oder?
Nee.
Ich weiß es nicht mehr.
Die Kantina. Die Star Wars-Kantina. Oh. Das war das Format damals. Aber also jetzt kein Punkt für mich, aber ich habe ja eben noch einen bekommen. Kein Punkt für dich. Das ist doch gut. So.
Zweite Frage. Beim Pay-TV geht's aufwärts. Sky hat im letzten Geschäftsjahr die Zahl seiner Abonnenten gesteigert. Und zwar um 200.000. Auf wie viele?
Oh,
du darfst, sagen wir mal, auch 200.000 daneben liegen.
Das ist ja großzügig, ja. Aber nur in Deutschland, die, ne?
Ja.
Ja. Ich schätze mal so... 5 Millionen und ein Abonnent.
Jetzt hör auf. 5,19 Millionen. Das ist doch...
Super, ich freue mich. Ich will hier kurz High Five
mit Schiri. Hast du gegoogelt oder was?
Ja, ich bin aufmerksam heute durch die Medienpresseberichterstattung geguckt, in Vorbereitung auf die Sendung hier.
Komm,
nächste Frage. So, meine nächste Frage an dich ist, ich weiß auch nicht, ob du aufmerksam warst in der vergangenen Ausgabe, was mit Medien. Da haben wir mit unseren Kollegen bei Radio Hamburg gesprochen.
Ja.
Da gibt es ein Angebot von Radio Hamburg, die wollen ja einen Tarif. Und Radio Hamburg sagt, na, Tarif finden wir nicht so gut, aber wir bieten zum Beispiel den Volontären an so einen Mietkostenzuschuss. Mhm. Wie hoch ist dieser Mietkostenzuschuss?
2.400 Euro im Jahr.
Jetzt gucke ich mal eben nach. Das klingt schon sehr gut. Klingt sehr viel, aber ist natürlich, das weiß jeder Mieter hier. Richtig, Herr Horn.
Ja.
Punkt für dich.
Natürlich,
das freut mich.
Ich habe die Sendung moderiert, höre ich doch wohl zu.
Ich hatte einen anderen Eindruck. Aber deswegen, egal.
Es ist ein großer Trend, Nachrichten im Programm nicht mehr Nachrichten zu nennen, sondern irgendwie anders. Mhm. Und diesen Trend geht bald auch der RBB mit. Dort hieß es bisher RBB aktuell. Wie heißen die Nachrichten bald dort?
Du hast gerade gesagt, die heißen nicht mehr Nachrichten. Und es hieß
ja,
bis jetzt RBB.
Ja, komm, du hast recht.
Ach so.
Ja, aber also der Trend ist, so die Nachrichtenmarke stärker einheitlich zu positionieren über alle anderen Kanäle hinweg. Das gibt es im WDR auch. Da heißt es jetzt WDR aktuell, was früher auch Nachrichten
und
hieß.
Und aber für der RBB aktuell geht jetzt weg und macht jetzt anders. Und du willst jetzt von mir wissen, wie. RBB Info.
Ist falsch. RBB 24.
Ach, die BR 24.
Jetzt habe ich die einmalige Gelegenheit, mit nur einer richtigen Antwort gleichzuziehen.
Ja.
Ja.
Es haben ja so wahnsinnig viele haben Quartalzahlen rausgegeben. Ja, nicht nur Spotify, Facebook, sondern auch hier Sky, sondern auch eben Spotify. Die haben auch zulegen können. 8 Millionen neue Abonnenten. Wie viele Millionen Abonnenten gibt es jetzt bei Spotify?
Weltweit oder in Deutschland?
Weltweit.
Weltweit. 200. Wie viel darf ich da daneben liegen?
Sagen wir mal auch 200.000.
200.000 daneben liegen?
Ja.
Ich sag 250 Millionen.
250 Millionen? Nein, das sind 83 Millionen zahlende Kunden.
So wenig.
Ne? Mhm. So wie fast so Deutschlandgröße. Guck Deutschland zahlt Spotify, das können wir uns hier merken. Meine Güte.
Herr Fiene.
Es war übrigens, diese Meldung war genau unter der Dings-Meldung. Ja.
Es war ein Vergnügen mit dir und wie viel steht's, Mike?
Ja, du hast leider, also du bist nah dran, aber du legst zurück.
Ah.
Also aus irgendeinem Grund.
2-1 für
dich. Ja.
Es war ein Vergnügen, trotzdem.
Ach, ihr seid schon fertig. Ja,
danke für
2-1, Endergebnis.
Danke für den Besuch, großen Spaß gemacht. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und bis dahin wünsche ich euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.